Care kann als die vielleicht aktivste Form der Fürsorge oder der Liebe gelesen werden. In den letzten Jahren ist der Begriff aber vor allem auf eine gesellschaftspolitische Ebene übertragen worden.
Love, maybe.
Always in the middle of our bloodiest battles.
You lay down your arms like flowering mines.
To conquer me home.
Audre Lorde, 1970.
Fürsorge. In unserer schnelllebigen und leistungsorientierten Welt bleibt sie oft im Hintergrund, obwohl sie eine der kraftvollsten und grundlegendsten menschlichen Erfahrungen ist. Sie begleitet uns in jeder Phase unseres Lebens, durch die elterliche Liebe, durch FreundInnen und PartnerInnen oder durch die Art, wie wir selbst Verantwortung für andere, aber auch uns selber übernehmen. Was bedeutet es, zu sorgen? Wie verändert uns Fürsorge? Emotional, körperlich und auch gesellschaftlich. Fürsorge ist mehr als eine Handlung. Sie ist eine Haltung, eine tiefe Verbindung zwischen Menschen. Sie zeigt sich in langfristigen Beziehungen, aber auch in kleinen, alltäglichen Momenten, etwa einem aufmunternden Gespräch. Diese Fürsorge verbindet uns, schafft Nähe und erfordert oft eine Empathie, die nicht selbstverständlich ist. Doch sie ist nicht immer einfach. Sie verlangt viel Zeit, Energie und manchmal das Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse. Besonders bei der Kindererziehung oder der Pflege von Menschen im Alter wird deutlich, wie sehr Fürsorge auch eine körperliche und emotionale Anstrengung sein kann. Es gibt Momente der Erfüllung, aber auch solche der Erschöpfung und des Zweifelns. Und dann gibt es die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Wer sorgt für die Sorgenden? Pflege- und Betreuungsarbeit wird oft unsichtbar gemacht und als selbstverständlich angesehen, besonders wenn sie von Frauen, Angehörigen oder marginalisierten Gruppen geleistet wird. Diese unsichtbare Care-Arbeit trägt ganze Gesellschaften, wird aber selten anerkannt, geschweige denn ausreichend unterstützt. Zum Beispiel bei Mutterschaft. Sie symbolisiert die Verbindung zwischen Fürsorge, Liebe und körperlicher Nähe wie kaum ein anderes Konzept. Mutterschaft fordert den Körper, der durch Schwangerschaft, Geburt und das ständige Geben von Energie gezeichnet wird und stellt gleichzeitig hohe emotionale Ansprüche. Darüber haben wir mit der Künstlerin Gabby Laurent gesprochen, die Mutterschaft und Fürsorge in ihren Bildern thematisiert, und mit der Genderforscherin Lisa Krall. Love Maybe ist der Titel der neuen Ausstellung der Alexander Tutschek Stiftung. Die Ausstellung und dieser Podcast widmen sich der Frage, wie Liebe in der Gegenwartskunst dargestellt werden kann. Gerade in einer Zeit voller Krisen. Mit Fotografien, multimedialen Installationen und Skulpturen mit dem Material Glas beleuchtet die Ausstellung die Idee der Liebe als aktive Handlung, die Verantwortung und Fürsorge fordert. Inspiriert von dem Gedicht Audre Lordes, das den romantischen Mythos kritisch beleuchtet, und Bell Hooks Vision von Liebe als politischem Akt, eröffnet Love Maybe eine neue Perspektive. Liebe nicht nur als Gefühl, sondern als Utopie. Mein Name ist Sarah Fischbacher und in jeder Folge dieses Podcasts begleiten wir ein Kapitel der Ausstellung und lassen eine oder einen der KünstlerInnen zu Wort kommen, die ein Werk eigens für Love Maybe geschaffen haben. Es geht um Begehren und Intimität, um Fürsorge und Freundschaft, um Liebe jenseits des heteronormativen patriarchalen Blicks. Die Folgen werden ab dem 6. Februar wöchentlich veröffentlicht und können als Begleitung zur Ausstellung oder unabhängig gehört werden. Die ist noch bis zum 17. Juli in der Blackbox und dem Blackbox First Floor in München, Parkstadt Schwabing, zu sehen. In der dritten Folge geht es um die vielen Facetten der Fürsorge, die intimen, die gesellschaftlichen und die politischen. Wir sprechen darüber, warum Fürsorge so essentiell für unser Zusammenleben ist, welche Herausforderungen sie mit sich bringt und wie wir sie als Gesellschaft neu denken können. Nicht als Last, sondern als Stärke. Auch in dieser Folge ist an meiner Seite Jana Johanna Heckel, Kunsthistorikerin und Kuratorin der Ausstellung, mit der ich sprechen darf. Hallo Jana.
Hallo Sarah.
Jana, im dritten Kapitel der Ausstellung geht es jetzt also um Fürsorge. Das haben wir in den beiden Podcast-Folgen zuvor schon viel als Thema gestreift und jetzt können wir uns ausgiebig damit beschäftigen, einmal ausführlich darüber sprechen. Wie bekommt denn diese Form der Liebe hier einen eigenen Raum? Auch vielleicht, wie sieht dieser Raum in der Ausstellung aus? Welche Farbe hat er?
Ja, wir sind in einem Raum, der auch wieder eine sehr intime, helle, rosé-beige Farblichkeit trägt, aber vor allem ganz unterschiedliche Arbeiten zusammenträgt, die sich mit Fürsorge Thematik einerseits, du hast es schon erwähnt, Mutterschaft auseinandersetzen, aber auch Pflege von Körpern, die beeinträchtigt sind. Es sind ganz unterschiedliche auch sozusagen Nationalitäten oder Blickweisen auf und vor allem auch in der Arbeit von Alex Juan Fascheng haben wir einen Mann, interessanterweise einen Fotografen, der seine Partnerin durch Schwangerschaft, Geburt, Postpartum, Depressionen begleitet hat. Ein wunderschön, sehr fragiles Porträt von Mutterschaft und man kann sagen auch den dunklen Seiten, die damit einhergehen. Du hast schon davon gesprochen, die Körper sind gezeichnet. Eine Arbeit der Künstlerin Akosya Adusanya, die mir sehr am Herzen liegt, hat ihren Vater, sie heißt Resilience, ihrem Vater im Prozess der Erblindung, der nach einem Behandlungsfehler, der ihm im deutschen Krankenhaus passiert ist, erblindet ist, begleitet. Und was Akosya, die Fotografin, auf ganz sensible und ich finde auch technisch-mediale Art und Weise also hinbekommen hat, ist, dass sie nicht nur, man kann sagen, diesen Prozess dokumentarisch in perfekten Bildern ablichtet. Nein, sie gleicht sich mit Farbfiltern, mit auch Licht an diesen Prozess der Erblindung an. Das heißt, wir sehen sehr unscharfe, intime Porträts. Wir sehen den Vater, sie sind dann teilweise auch danach mit nach Ghana begleitet. Und diese Fotografien sind viel mehr, kann man sagen, als eine Wiedergabe vielleicht der sichtbaren Realität, sondern sind das Gegenteil der Liebe zwischen Tochter und Vater, aber auch der Trauer. Und sie führen uns auch, ich denke, die Fragilität der Körper und vor Augen. Sie lassen uns mitfühlen. Ja.
Wenn wir hier über den Begriff Liebe sprechen, dann scheint Care, wir verwenden den inzwischen schon fast so ganz selbstverständlich, oder auch Fürsorge ist ja irgendwie was einem auf so vielen Ebenen, sei es politischer Art, sei es wenn ich an meine eigene Altersvorsorge denke, begegnet mir plötzlich dieser Begriff. Aber was meinen wir denn eigentlich damit, wenn wir jetzt hier im Kontext von Kunst darüber sprechen? Also was bedeutet Care, wenn wir diesen Begriff ja uns jetzt hier vorknüpfen in der Folge?
Ja, Care kann als die vielleicht aktivste Form der Fürsorge oder der Liebe gelesen werden. Man muss sagen, wenn man ihn akademisch-historisch liest, stammt sehr viel der Diskussion aus dem feministischen Diskurs der 75er Jahre. Wir haben auch schon mal Silvia Federici angesprochen. In den letzten Jahren ist der Begriff aber vor allem auf eine gesellschaftspolitische Ebene übertragen worden. Bruno Latour hat beispielsweise über den Aspekt der Fürsorge für die Natur gesprochen, für nichtmenschliche Wesen, der einfach aus der heutigen Gegenwart mit Blick auf die Klimakrise nicht mehr wegzudenken ist. Dann gibt es natürlich auch den Aspekt der beeinträchtigten Körper. Eben nicht nur Fürsorge im häuslichen Raum, für im Sinne der Mutterschaft, auch das spielt eine wichtige Rolle. Es gibt eine Arbeit der Künstlerin Kiki Smith, die mir sehr am Herzen liegt, eine Glasskulptur, die den heiligen Genoveva-Mythos illustriert. Und in dem Werk von Kiki Smith kommt auch diese Dimension der Natur und der Spiritualität zu tragen.
Jetzt hast du viele Facetten von Fürsorge schon thematisiert, also dass es was in der Pflege sein kann, dass es aber auch zwischen Eltern und Kind das Thema Mutterschaft natürlich auch betrifft. Wir übersetzen ja hier eigentlich gerade Fürsorge ja auch fast schon synonym mit Care oder Care-Arbeit, ein Begriff, der immer wieder natürlich auch in Schlagzeilen, der immer wieder viel auch mittlerweile thematisiert wird und der vielleicht auch mittlerweile stärker eine Art von medialer Bühne bekommt. Hast du den Eindruck, dass es in der Kunst ähnlich ist? Also nimmt das zu oder musstest du vielleicht nach diesen Positionen besonders suchen?
Ja, also ich glaube, ich stehe mittlerweile diesem Begriff der Care sehr kritisch gegenüber, weil das hat auch gerade im Kultur- oder im Kunstbereich so einen Hype erfahren. Das ging einher mit vielen Diskursen und Publikationen, die sich in der Zeit der Pandemie oder der Covid-19-Pandemie, die veröffentlicht wurden. Und er ist mittlerweile, ich glaube, was sehr erschreckend ist, dass viele der Versprechungen, die damals politisch gemacht wurden, Bruno Latour hat beispielsweise eine Utopie, ein Manifest vor seinem Tod noch publiziert, wo er darauf gehofft hat, dass wir mit Blick auf den Klimawandel, sehr viel neue politische und fürsorglichere Umsetzung finden. Auch diese Versprechungen, also wenn wir heute gucken, wie ich bin hier gerade nach Berlin mit dem Zug gekommen, werde zurückfliegen und zahle für mein Flugticket die Hälfte. Viele der Versprechungen sind nicht umgesetzt worden und vor allem eben auch im Bereich der Pflege.
Also politisch, Fürsorge ist irgendwie schnell politisch, habe ich den Eindruck. Nicht nur, weil sie politisch besprochen wird, sondern auch, sie begegnet uns ja auch schon eigentlich bei Bell Hooks, die uns durch die Ausstellung hier begleitet, als Liebe ist ein Verb, Liebe ist eine Handlung und Liebe ist auch eine Haltung und wird dadurch ja irgendwo eben auch gleich politisch oder, also Bell Hooks schreibt eben auch tatsächlich von politischer Fürsorge. Wie spiegelt sich das denn in den Arbeiten der Ausstellung wieder? Was meint politische Fürsorge?
Ich glaube, es geht auch hier wieder ganz viel um Sichtbarmachung. Also Künstlerinnen, die bestimmte Aspekte oder auch die Unsichtbarkeit der Pflegearbeit oder der auch Schwierigkeit der auch teilweise finanziellen prekären Situation oder des Rückzugs sichtbar machen. Der Arbeit von Gabby Laurent, die sich beispielsweise, die nicht nur alleine als Mutter oder als Kritik an der Care-Arbeit gelesen werden möchte, aber was sie trotzdem macht, ist, sich auf den häuslichen Raum oder mit den Mitteln, die ihr dort zur Verfügung stehen, auseinanderzusetzen und Kritik zu üben. Und das macht sie auf ganz unterschiedliche Weise, vor allem auch teilweise humoristische Art und Weise. Sie zeigt uns auch wieder, wie Klischees oder wie wir vielleicht auch Mutterrollen, die Rolle der Schwangeren als etwas schwach oder in der visuellen Kultur als etwas, was es zu beschützen gilt. Sie unterwandert diese Klischees, indem sie ganz andere und vor allem auch mit sich selber inszeniert und diese Fotografien selber aufnimmt, Gegenentwürfe zu diesen auch Klischees, die wir haben, produziert.
Und da ist ja die Kunst irgendwo vielleicht auch prädestiniert dafür, oder das sind Techniken, die uns jetzt hier in dieser Ausstellung begegnen, aber die uns überhaupt auch häufig in der Kunst begegnen, aus dieser Unsichtbarkeit eigentlich herauszutreten oder Dinge sichtbar zu machen, die das sonst vielleicht nicht wären. Ich fand interessant, dass du in unserer ersten Folge dieses Podcasts thematisiert hast, dass Care auch auf Kurationsseite stattfindet, dass es nicht nur in den Werken, die uns dann begegnet, auftaucht, sondern Kunst ist ja quasi ein größerer Betrieb, also es gehören nicht nur die Werke dazu, sondern auch die kuratorische Seite. Was meinst du damit, dass auch Kuration eine Fürsorgeseite in sich trägt?
Das ist ein wichtiger Punkt, weil etymologisch in dem Wort curare, kuratieren, übersetzt aus dem Lateinischen, heißt es eigentlich pflegen. Das Pflegen einer Sammlung. Also das kann man natürlich aber in dem Fall, das Pflegen einer musealen Sammlung, dann kann es aber auch für mich ganz wichtig auf dem Umgang, auf eine Sensibilität in der Zusammenarbeit mit künstlerischen Positionen oder mit Künstlerinnen, Menschen sehen. Und wie ich gesagt habe, es ist einerseits natürlich die Frage, wie begegne ich? Die Zusammenarbeit ist immer höchst persönlich, gerade wenn wir uns in dem Bereich der Arbeiten, die wir hier sehen, vor Augen führen, die oftmals mit auch persönlichen Traumata, Stereotypen sie aufbrechen. Und es ist ganz wichtig, einen Dialog herzustellen und ein Vertrauen herzustellen. Es war mir sehr wichtig, auch Arbeiten einzuladen, die Freiheit zu geben, neue Werke für den Kontext entwickeln zu können. Und das heißt, von beiden Seiten muss es einen Austausch geben, der stimmt. Es muss einen Dialog geben, ja.
Ist ja auch in der Arbeit von Gabby Laurent der Fall, oder? Die hat jetzt auch für Love Maybe speziell entwickelt. Kannst du aus dem Austausch vielleicht ein bisschen erzählen?
Mir ist Gabby in einer Ausstellung begegnet in Antwerpen und ich war sofort im FOMO, im Fotografiemuseum, sehr, sehr angetan. Einerseits davon, weil sie einen sehr performativen Aspekt hat, also ihren eigenen Körper einsetzt, weil sie eine sehr, ich finde auch, eine humoristische und gleichzeitig politisch scharfe Kritik übt. Also das muss man auch erstmal hinbekommen auf diesen beiden Ebenen.
Davon hat sie uns auch im Interview erzählt, denn Gabby Laurent ist die Künstlerin, die wir in der dritten Folge des Podcasts in den Fokus stellen wollen. Und du hast es schon erwähnt, sie ist eine britische Fotografin, die einfach bekannt ist für ihre performativen Selbstporträts, die mit traditionellen Vorstellungen von Weiblichkeit und Mutterschaft brechen und damit auch versuchen, ein bisschen aufzuräumen. Also ihre Kunst bewegt sich irgendwo immer an der Schnittstelle von Fotografie, Performance, aber auch Bildhauerei. Und sie nutzt ihren eigenen Körper als Medium, hattest du auch gerade schon erwähnt, um Erwartungen zu hinterfragen. Und darüber haben wir mit ihrem Interview sprechen können. Da hat sie uns erzählt, was für eine wichtige Rolle auch ihre eigene Familie in ihrer Arbeit spielt. Eine von Laurens Fotoserien zeigt ihr Gesicht, das überspült wird von Wellen. Die Fotos hat ihr Partner beispielsweise gemacht. Und auf einem anderen Foto sieht man rote Wirbel, die Lauren gemeinsam mit ihrer Tochter in der Badewanne gemacht hat.
So it's like family out of necessity and also out of joy is a really big part of making my work because
Familie ist für mich sowohl aus Notwendigkeit als auch aus Freude ein zentraler Teil meiner Arbeit. Es muss ein Familienprojekt sein, so kann ich Dinge erledigen. Meine Familie ist auf unterschiedliche Weise in meine Arbeit eingebunden. Meine Tochter zum Beispiel ist von den Ohrläppchen meines Partners und mir fasziniert. Ich habe von vielen Kindern gehört, dass sie bestimmte Körperteile ihrer Eltern besonders lieben, sei es das Ohrläppchen, der Ellbogen oder etwas anderes. Für sie wollte ich diese Stücke schaffen, die ich deine Eltern genannt habe, damit sie etwas hat. Hinter dieser Arbeit steht auch die Idee der Sterblichkeit. Ich wollte, dass sie etwas hat, das sie an uns erinnert, auch wenn wir nicht mehr da sind. Die Werke sind für sie gedacht. Und sobald sie von der Ausstellung zurückkommen, werden sie wahrscheinlich in ihrem Zimmer hängen.
Both made for her, but also when I made them, I realized they didn't even.
Während ich an diesen Stücken arbeitete, wurde mir doch klar, dass sie eine größere Bedeutung haben können. Die Ohrläppchen fühlten sich plötzlich nicht mehr wie meine an, sondern eher wie die meiner Eltern. Es geht in dieser Arbeit darum, jemanden so gut zu kennen und zu lieben, dass man selbst die kleinsten Details ihres Körpers in- und auswendig kennt. Kinder sind von Geburt an eng mit den Körperteilen ihrer Eltern verbunden und entwickeln eine besondere Vertrautheit mit ihnen. Diese Arbeit steht daher für mich nicht nur für meine persönliche Erfahrung, sondern auch für die Themen Sterblichkeit und das Bewahren von Dingen, solange sie da sind. Eine Art Memento Mori. Seit mein Vater verstorben ist, hat diese Arbeit für mich eine noch tiefere Bedeutung bekommen. Ich erinnere mich an bestimmte Dinge an ihm, wie den kleinen Höcker auf seiner Schulter oder seine Hände. Und so spricht diese Arbeit für mich genau das an. Es geht um die Sterblichkeit von Menschen, um liebevolle Menschen, die irgendwann gehen. Und dann ist der Körper nicht mehr da. Und wenn sie noch leben, ist man so gewöhnt daran, diese Teile von ihnen zu sehen. Aber wenn sie dann nicht mehr da sind, hat man offensichtlich keinen Zugang mehr dazu. Und ich dachte erst, das Werk wäre nur für meine Tochter, um ihre Liebe zu Ohrläppchen zu feiern. Und dann wurde es einfach ein Werk über Sterblichkeit und Liebe.
Wie uns jetzt Gabby Laurent hier ihre Arbeit beschreibt, das ist ja fast schon Kunst als Fürsorge, also irgendwo Gegenstand gewordene Fürsorge, kann Kunst sowas auch leisten?
Ich glaube, Kunst kann uns sinnlich in den Moment oder auch vielleicht fast gerade schon haptisch, ich finde das so schön in den beiden Fotografien mit diesen Earlobes, weil man hat das Gefühl, man möchte hineingreifen. Ich glaube, das Schöne ist auch, dass sie sich in die Perspektive des Kindes, ihrer eigenen Tochter, versetzt. Und Kunst kann Perspektiven wechseln, kann uns einladen, die Perspektive in diesem Sinne des Kindes auf die Eltern einzunehmen. Das ist die große Stärke.
Und diese Ohrläppchen, also diese ja irgendwo Gegenstand gewordene Fürsorge mit ihrer körperlichen Dimension, davon hat sich Gabby Laurent bei ihrer künstlerischen Arbeit auch inspirieren lassen. Das ist ihr speziell wichtig, eben auf diese körperliche Dimension einzugehen.
And I guess that's what physical.
Und ich glaube, das ist es, was diese physische Fürsorge ist. Liebe ist wie ein Anker, ein Ort, zu dem man immer wieder zurückkehrt, egal ob dieser Ort ein physischer Ort, ein Mensch oder ein Gefühl ist. Körper bieten Geborgenheit, Fürsorge. Vielleicht ist das ein mütterlicher Gedanke, diese Vorstellung von Weichheit. Und für Babys ist der Körper der Mutter über lange Zeit ein Zuhause. Mein Körper war auf diese Weise ebenfalls ein Zuhause.
Mutterschaft und vor allem ihre eigenen Erfahrungen als Mutter spielen eine zentrale Rolle in Gabby Laurents Fotografien. Für einige Werke in der Ausstellung hat Laurent Selbstporträts gemacht, während sie schwanger war.
The first piece of work that I made that got attention in a kind of big way.
Die Arbeit habe ich gemacht, als ich mit meiner Tochter schwanger war. Sie war vor ein paar Wochen auf dem Cover der Zeit in Deutschland. Es ist ein Werk, bei dem ich mit Startblöcken gearbeitet habe. Ich mochte diese Idee von Startblöcken, diese, die LäuferInnen benutzen, um sich abzustoßen. Sie gehen in die Hocke, drücken sich ab. Ich mochte dieses Requisit und das Potenzial, das es für meine Arbeit hatte. Ich wollte einige Fotos um dieses Thema herum machen. Und ich weiß nicht ganz genau, da war einfach etwas an diesen Blöcken, an diesem Objekt. Und damals war ich eben hochschwanger, etwa im 8. Monat. Und ich dachte zunächst, ich müsste warten, bis ich nicht mehr schwanger bin, um dieses Werk zu machen. Aber dann fragte ich mich, was mache ich hier eigentlich? Natürlich muss es jetzt passieren, während ich schwanger bin. Das Werk ist gerade zurückgekommen. Hier. Auf dem Kontaktabzug sieht man mich, wie ich mich aus dem Startblock erhebe und dann in den vollen Lauf übergehe, während ich schwanger, hochschwanger bin. Das Werk entstand direkt nach einer anderen Serie, in der ich mich intensiv mit dem Fallen und dem Nachgeben gegenüber der Schwerkraft beschäftigt hatte. Ich musste meinen Körper dafür trainieren, der Schwerkraft nachzugeben, ohne mich aufzufangen, intuitiv zu fallen und loszulassen. Dieses neue Werk hingegen war ein Gegenstück dazu oder zumindest eine Art Weiterentwicklung. In meinem Leben fühlte ich mich in dieser Zeit weniger außer Kontrolle. Ich war im Aufbruch. Ein weiterer Grund, warum ich diese Arbeit gemacht habe, war die Art und Weise, wie mich die Menschen während der Schwangerschaft behandelten. Sie waren unglaublich vorsichtig. Ich erinnere mich, wie ich einmal über die Straße rannte, um jemanden zu treffen, und alle waren besorgt. Sie wollten, dass ich vorsichtig bin. Natürlich sollte ich vorsichtig sein, aber gleichzeitig fühlte ich mich unglaublich stark. Ihre Fürsorge erschien mir fehl am Platz, weil ich das Gefühl hatte, es mit allen aufnehmen zu können.
Das finde ich auch einen wichtigen Gedanken, den Gabby Laurent hier anspricht. Also Fürsorge kann auch mal fehl am Platz sein. Also die muss von beiden Seiten gewollt werden, oder?
Absolut. Ansonsten kann es sehr schnell in Mitleid kippen. Und das ist das, was wir nicht wollen.
Ja. Ja, und da sind wir natürlich wieder bei der politischen Dimension und auch direkt eigentlich beim weiblichen Körper und besonders seiner reproduktiven Fähigkeit. Der wird ja auch häufig politisch instrumentalisiert. Riesenthema. Und auch diese Dimension will Laurent in ihren Arbeiten zeigen.
There's kind of like this kind of Halloween, like monstrous teeth that is a
Es gibt dieses Halloween-artige Motiv, diese monströsen Zähne. Es ist nur ein schwarzer Pappausschnitt, den ich vor die Kamera gehalten habe. Das war, als ich mit meinem Sohn schwanger war. Hinter den ausgeschnittenen Zähnen war ich vielleicht im 8. oder 9. Monat schwanger. Ähnlich wie bei der Arbeit, die ich gemacht habe, als ich mit Franka schwanger war. Aber dieses Mal bin ich auf einem Trampolin. Das Werk entstand 2022, kurz nach der Aufhebung von Roe vs. Wade. Ich hatte das Gefühl, dass äußere Kräfte versuchten, Kontrolle über weibliche Körper zu erlangen. Besonders, weil ich selbst schwanger war, fühlte sich das sehr stark und unmittelbar an. Das Werk heißt Cherry Bomb, angelehnt an das Lied Cherry Bomb. Die Idee dahinter ist das Bild der Cherry Bomb als Symbol für eine rebellische junge Frau. Das Werk spiegelt das wider, aber auch die Tatsache, dass das Baby in meinem Bauch auch eine Cherry, also eine Kirsche ist. Dadurch erhält es eine doppelte Bedeutung.
Cherry as well. So it kind of has that, the kind of the double meaning.
Für Gabby Laurent ist Mutterschaft also nicht nur Liebe und Inspiration, besonders die Beziehung von Arbeit und Muttersein ist oft komplex zu navigieren.
Ich weiß nicht. Ich finde es wirklich schwierig, Mutterschaft auf etwas zu reduzieren. Ich möchte nicht hier sitzen und sagen, es ist alles Liebe. Mutterschaft ist nur Liebe. Das stimmt einfach nicht. Ein großer Teil davon ist auch Kampf, Anstrengung. Und es ist vielleicht nicht immer schön. Kann Liebe trotzdem gleichzeitig existieren? Auf jeden Fall. Vielleicht ist das genau die Essenz davon, Kinder zu haben, dass man lernt, dass beides gleichzeitig existieren kann. Ich kann hier wirklich nur über das sprechen, was in meiner Arbeit steckt, wie ich darüber denke und wie ich es darstelle. Aber ich habe definitiv gemerkt, dass es seit einiger Zeit mehr Interesse an den Arbeiten von Müttern und Frauen gibt. Gleichzeitig frage ich mich, ist es nicht irgendwie reduzierend, nur darüber zu sprechen? Ich möchte nicht, dass meine Arbeit als die Arbeit einer Mutter gesehen wird. Natürlich ist es die Arbeit einer Mutter, aber es ist auch die Arbeit einer Tochter, einer Liebenden, einer Schwester. Wir sind vielschichtige Menschen. Und ich finde es großartig, dass es jetzt Arbeiten, zum Beispiel Bücher gibt, die sich explizit mit Mutterschaft beschäftigen. Das ist wunderbar, aber es macht mir auch Sorgen, meine Arbeit nur in diesem Zusammenhang zu betrachten. Das wäre der Arbeit gegenüber nicht gerecht und auch mir nicht. Es wäre der Mutterschaft gegenüber nicht gerecht.
It's not fair to the work. It's not fair to me. It's not fair to mother. Like, it's the work that I make is.
Die Werke, die ich erschaffe, handeln nicht nur davon. Genauso wenig wie Mutterschaft alleine das Leben bestimmt. Man kann sein Kind stillen und gleichzeitig mit dem Kopf komplett woanders sein. Thinking about something
completely different. Mutterschaft und Care-Arbeit hängen also eng mit dem häuslichen Raum auch zusammen. Auch Gabby Laurent verhandelt das Zuhause in ihrer Arbeit, einen Ort der Ambivalenzen. Das Zuhause, so beschreibt Laurent, kann nämlich Zuflucht, aber auch Enge, beides gleichzeitig sein. Mit ihrer Arbeit versucht sie, diese Ambivalenz einzufangen.
Essentially, the frame is a cushion.
Diese Werke sind gerade erst fertig geworden. Im Grunde ist der Rahmen ein Kissen. Ich wollte wieder Materialien verwenden, die sehr stark mit dem Häuslichen assoziiert werden. Polsterstoffe, Samt, Dinge, die dieses sehr vertraute, weiche Gefühl vermitteln. Diese Art von Komfort kann aber auch trügerisch sein. Es gibt etwas Erstickendes in diesem Komfort und genau das wollte ich in dieser Arbeit thematisieren. Und so schön Rahmen auch sind, sie wirken oft wie etwas Äußerliches. Dieses Mal wollte ich, dass der Rahmen integraler Bestandteil des Werks ist. In diesem Fall verschlingt der Rahmen das eigentliche Werk. Das Werk drückt sich in den Rahmen hinein. Man spürt die Spannung, die Linien, die sich aus der Polsterung ergeben, wie das Stück hineingepresst wird. Diese Weichheit wird durchstoßen. Die Idee war mir sehr wichtig. Es ist mir auch wichtig, dass in diesem Werk nichts ungenutzt bleibt. Alles ist Teil davon. Sogar der Rahmen. Der Rahmen ist eben nicht nur die Begrenzung, sondern Teil des Konzeptes. Und diese neuen Arbeiten fühlen sich in ihrer Klarheit sehr schlüssig an, weil alles darin eine Bedeutung trägt.
That is home to me. That's exactly what home represents. It's both a place of comfort.
Das ist für mich das Zuhause. Genau das repräsentiert es. Ein Ort des Komforts, aber auch der Bedrohung und des Leidens. Und das meine ich auch nicht nur im negativen Sinne. Es ist mit Liebe gemeint. Das Werk beschäftigt sich sehr mit diesem Kontrast, mit dieser Dichotomie. Das Zuhause als Ort des Trostes und gleichzeitig auch der Gefahr. Wenn man zu viel Zeit zu Hause verbringt, insbesondere in der Geschichte der Frauen, gibt es oft ein großes Maß an unerfülltem Potenzial. Das Zuhause kann befriedigend sein, aber für mich liegt darin auch eine gewisse Enge, ein Gefühl des Erstickens.
Ja, also Verrotten und Komfort gleichzeitig, also ein dynamisches Konzept von Zuhause, genauso wie Familie ja auch, das sich im Laufe unseres Lebens verändert. Laurents Werke erkunden genau diese Wandelbarkeit und zeigen, wie eng Familie mit der Suche nach einem Ort der Zugehörigkeit verbunden ist.
When your ideas of family change, I think,
you know, ich denke, dass sich die Vorstellungen von Familie im Laufe der Zeit verändern. Es gibt die Familie, in die man als Kind hineingeboren wird, und dann, wenn man älter wird, gründet man vielleicht eine eigene Familie. Irgendwann stirbt die Elterngeneration und das Gefühl dafür, wo man hingehört, verändert sich grundlegend. Ich glaube, das ist ein natürlicher Teil des Lebens, dass sich unsere Vorstellungen von Zuhause und Geborgenheit im Laufe der Zeit wandeln. Wenn man Kinder hat, ist man oft auf eine sehr physische Weise stark mit dem Zuhause verbunden und auch emotional tiefer verankert, als man es zuvor war. Das Zuhause wird zu einem zentralen Ort. Ich wünsche mir oft, diesen Zustand mehr genießen zu können, einfach da zu sein und den Moment zu leben.
But then also to make work, you do need to be outside of the home and you need to.
Doch um arbeiten zu können, muss ich das Haus verlassen und mich mit einer Welt verbinden, die nicht nur von häuslichen Themen geprägt ist. Auch wenn viele meiner Werke häusliche Gedanken und Themen aufgreifen, versuche ich immer wieder einen Abstand dazu zu finden. Das Zuhause ist ein wunderschöner Ort, den ich oft nicht verlassen möchte. Und gleichzeitig suche ich nach Wegen, ins Atelier zu gehen, etwas zu schaffen, das unabhängig von der Familie existiert. Werke, die nicht direkt auf das Familienleben angewiesen sind, sondern eigenständig stehen können.
Das finde ich total gut, dass hier dieser Gedanke nochmal aufkommt bei Gabby Lauren, dass ja Fürsorge nicht nur auf andere bezogen sein muss, sondern dass es irgendwo auch bedeutet, Fürsorge kann ich auch für mich selbst leisten. Ja, da wird eigentlich der Blick geweitet auf Fürsorge, oder?
Absolut. Und es geht natürlich auch darum, ich denke, ein großes Problem, was viele Künstlerinnen haben oder Eltern von Kindern, ist die Sichtbarkeit der Arbeiten und ist die fehlende Zeit. Und sehr, sehr lange in der Kunstgeschichte wurde überhaupt Familie, wurden Kinder rausgehalten. Man hat kaum Bilder von Kindern oder Eltern gesehen. Und erst seit sehr kurzer Zeit weichen diese Grenzen auf. Deswegen war mir sehr wichtig, in diesem Kapitel, Kinder sind Teil, auch Vaterschaft ist auch ein Thema, sind sichtbar. Und ich bin noch in der Generation groß geworden, wo es hieß, viele Freundinnen, Künstlerinnen von mir haben verschwiegen, dass sie schwanger waren, weil sie wussten, sie werden nicht mehr als Künstlerin eingeladen. Sie kriegen keine Studio-Visits. Es hieß dann, sie sind weg vom Fenster. Wie furchtbar. Ich glaube, diese Entwicklung ist ganz wichtig, mit Blick auf Mutterschaft, aber auch mit Blick auf Care-Arbeit als solche.
Und über diese Entwicklung auch auf Elternschaft oder vor allem natürlich auf Mutterschaft und Feminismus haben wir auch mit Dr. Lisa Krall sprechen können. Sie ist Genderforscherin mit Schwerpunkt Mutterschaft und Dr. Lisa Krall hat uns von den komplexen Sichtweisen verschiedener feministischer Bewegungen auf Mutterschaft erzählt.
Wie viele vor allen Dingen weiße bürgerliche akademische feministische Auseinandersetzungen das immer getan haben, wenn sie gesagt haben, genau, Mutterschaft heißt immer gleich Unterdrückung. Das ist extrem wichtig und zugleich finde ich, und genau, das scheint auch ein bisschen widersprüchlich, aber ich finde eben auch, es ist natürlich auch total wichtig, sich kritisch mit Mutterschaft auseinanderzusetzen, weil das sicherlich für sehr viele Unterdrückung, Ausschluss, Diskriminierung auch bedeutet und bedeutet hat. Und ich finde darin auch, also ich finde diese Rolle der Mutter ist deshalb auch so, ja, irgendwie spannend, aber halt auch so schillernd und mir fallen wirklich wenig andere Rollen ein, die so extrem aufgeladen sind und die so eigentlich triefen von Idealbildern wie die Mutter. Und deswegen ist es, finde ich, trotz allem, trotz aller auch Heterogenität von Mütterrealitäten total wichtig, sich kritisch mit diesem Verhältnis auseinanderzusetzen und auch zu befragen, warum haben denn so viele feministische Auseinandersetzungen gesagt, lasst uns mal davon distanzieren. Das finde ich durchaus auch total nachvollziehbar und wichtig. Was würde ich sagen, was unter anderem sehr stark darauf zurückzuführen ist, dass mit diesem extrem idealisierten, heteronormativen Mutterbild, das so ganz, ganz stark an so eine Natürlichkeit verknüpft ist. Also eine Mutterschaft oder mütterliches Verhalten, mütterliche Gefühle, die sozusagen als natürlicherweise auf ein weibliches Geschlecht zurückgeführt werden, damit in Verbindung gebracht werden, sozusagen mit einer biologischen und körperlichen Komponente, die das total extrem einengt und idealisiert. Und vor allen Dingen deswegen gab es, finde ich, gleichzeitig auch verständlicherweise immer auch eine große Distanz in feministischen Bewegungen von Mutterschaft. Und auch da finde ich es extrem wichtig zu schauen, wer spricht da eigentlich, wer berichtet da eigentlich über welche Themen, welche Mutter oder welche Lebensrealitäten werden da auch überwiegend repräsentiert und thematisiert. Und auch da sind es häufig weiße, akademische, heterosexuelle, able-bodied Cis-Frauen, die über Mutterschaft schreiben oder sich künstlerisch damit auseinandersetzen. Aber sind es zum Glück nicht nur diese Perspektiven. Und ich würde sagen, all diese Perspektiven haben auf jeden Fall ein großes Potenzial, darzustellen, dass Mutterschaft sehr viel diverser und sehr viel heterogener ist als das, was uns ein Mutterideal vormacht sozusagen. Und ich glaube, dass all diese Auseinandersetzungen der letzten Jahre, also sei es akademisch, aber auch genau künstlerisch, aktivistisch, alle das Potenzial haben, auf jeden Fall eine größere Öffentlichkeit zu schaffen darüber, wie unterschiedlich auch die genau Erfahrungen, aber auch Lebensbedingungen von Müttern oder Personen, die sich als Müttern bezeichnet, sind. Und was ich auch total wichtig finde, die tatsächlich auch das Potenzial haben, über das Scheitern an diesem Idealbild zu sprechen. Also was es bedeutet, dass es dieses extrem starke Ideal weiterhin gibt, aber vermutlich kaum eine Person sich ernsthaft, es ernsthaft schafft, sich daran permanent zu orientieren oder zu halten, das zu erfüllen.
Vorstellungen von Mutterschaft sind also so aufgeladen mit den verschiedensten Idealen und Projektionen, die Realität bleibt oft außen vor. Diese Ambivalenzen prägen nicht nur die akademische, sondern auch die öffentliche und persönliche Auseinandersetzung. Die findet auch im digitalen Raum statt, wo Social Media und konservative Bewegungen wie die zum Beispiel sogenannten Tradwives eine eigene Bühne für Mutterschaftsdarstellung schaffen. Darüber spricht auch Lisa Krall.
Dann musste ich denken an diese Darstellung von dem eigenen Zuhause und auch der eigenen Sorgearbeit und dem Großziehen von Kindern auf Social Media und dem sehr konservativen bis rechten Diskurs der sogenannten Tradwives, also diese Bewegung, die sehr stark aus den USA kommt und in denen Mütter eben sozusagen ja Fotos aus ihrem Zuhause in die Öffentlichkeit bringen und in denen sie sehr stark betonen wollen, genau das ist sozusagen die einzig wahre Art des Mutterseins und hier kommen wir zu unserer natürlichen Essenz oder natürlichen Aufgabe zurück und dazu gehört ganz stark dieses Private und dieses Häusliche. Und zugleich finde ich es aber total problematisch, dass dann gar nicht mehr darüber gesprochen wird, was bedeutet eigentlich auch zu Hause, wenn Dinge unbemerkt bleiben. Also im Sinne von, was ist eigentlich, also inwiefern ist eigentlich zu Hause immer ein Schutzort oder gerade auch der Ort, an dem Personen, vielleicht Kinder, aber vielleicht auch erwachsene Menschen schutzlos ausgeliefert sind, weil es zu Hause ist und es keine Öffentlichkeit gibt oder keine Möglichkeit auch der Überwachung oder Kontrolle klingt so negativ, aber keine Möglichkeit, dass es eben auch Schutz dadurch gibt, dass andere Personen beteiligt sind. Und zum Beispiel eine Überforderung in der Versorgung von Kindern gar nicht auffällt und aber vielleicht total problematische Folgen hat. Und weil es eben aber auch dieses Ideal gibt von genau das, also mütterliche Fähigkeiten sind doch irgendwie sowas wie angeboren. Das kann dazu führen, dass Personen das Gefühl haben, okay, mit mir ist irgendwas nicht richtig, wenn ich das nicht hinkriege. Und das kann ich ja auf gar keinen Fall irgendwie transparent machen oder mir Hilfe holen, weil das wird doch eigentlich von mir erwartet, dass ich das irgendwie kann und dass ich das zu Hause auch hinbekomme. Und ich glaube, zu Hause, dieser Ort, dieser private Ort, ist da einfach nochmal ein sehr spezifischer Ort. Genau, weil der erstmal sich jeglicher Kontrolle entzieht. Ja, also auch hier irgendwie sehr ambivalentes, ambivalenter ja. Ort. Ich finde vor allen Dingen solche Auseinandersetzungen, und das können sozusagen forschende Auseinandersetzungen, akademische Auseinandersetzungen sein, aber das kann auch eben genau künstlerische Art, literarische Art oder aktivistische Art sein, die helfen zu verdeutlichen, dass Muttersein oder Mutterschaft kein individuelles Projekt ist, sondern ein extrem, ja, ich würde sagen, relationales Unterfangen ist. Also das vielleicht hilft es auch hilfreich, von Mutterschaft als Praxis zu sprechen. Und da finde ich tatsächlich total hilfreich die englische Bezeichnung des Mothering, für die es keine gute deutsche Übersetzung gibt und die aber ermöglicht zu sagen, genau, zu sprechen von people who mother, also und herausstellen, dass das ein Tun ist und eine Tätigkeit ist und wie so viele andere Tätigkeiten auch von extrem verschiedenen und vielen Dingen beeinflusst ist. Also von meinen Lebensbedingungen, von meinen eigenen Erfahrungen meiner Kindheit, von meinen Wünschen, von den politischen Verhältnissen, in denen ich lebe, von den Ressourcen, die ich habe, von den Personen in meinem Umfeld, von dem Wissen und den Kenntnissen, die ich habe, von den ja vielleicht auch körperlichen Voraussetzungen, die ich mitbringe oder nicht und vieles, vieles mehr, was alles da reinfließt, was ich, also wie ich Mutterschaft denke oder auch lebe oder umsetze, praktiziere. Und das finde ich extrem wichtig und total inspirierend, dass es da so viele gibt, die ja das veruneinheitlichen, dieses Mutterideal, und sagen, genau, das ist ein Tun und es ist super komplex.
Das ist jetzt nochmal ein neuer Gedanke, den dieser Krall da eigentlich aufbringt. Also Mothering vielleicht auch anders als der deutsche Begriff Mutterschaft, mehr als ein Tun und eine Tätigkeit aufzufassen und damit ja vielleicht auch loszulösen von dem biologischen oder auch genetischen Bild von Mutterschaft. Also dass zwingend ein weiblicher Körper damit verbunden sein muss, oder? Ich denke, das weitet diesen Blick an der Stelle.
Absolut. Ich denke, Lisa Krall hat das sehr schön beschrieben. Sie spricht von Mothering als ein relationales Unterfangen. Und damit meint sie wahrscheinlich auch, gerade in queeren Lebensgemeinschaften gibt es natürlich auch Elternschaft. Aber Mothering kann sich auch auf eine gesellschaftliche Ebene der Fürsorge darüber hinaus, über Elternschaft hinaus beziehen.
Und den Gedanken haben wir ja vorhin schon mal formuliert, dieses Care-Arbeit als aktive Form der Liebe, als Handlung, eine aktive Handlung vielmehr als ein passives Gefühl. Und so beschreibt ja auch Bell Hooks Liebe. Love is as love does. Also Liebe ist, was Liebe tut. Wir haben also in dieser Folge festgestellt, Fürsorge ist generell eine Art, Liebe in eine Handlung zu übersetzen. Sei es Fürsorge in Mutterschaft, Freundschaft oder in romantischen Beziehungen. Mutterschaft und Fürsorge sind soziale Konstrukte, die von historischen, kulturellen und politischen Kräften geprägt werden. Vor allem das Patriarchat prägt Ideale und Strukturen, die die Realität vieler Mütter einschränken. Vielleicht können wir Fürsorge darin als revolutionären Akt begreifen. In der nächsten Folge wenden wir uns einer weiteren Facette von Liebe zu, dem Begehren. Wie prägt Begehren unser Denken, unsere Kunst und unsere Beziehungen? Welche Spannungen entstehen, wenn Wünsche mit gesellschaftlichen Normen kollidieren? Wir sprechen mit Mathieu Croisier über das Begehren in seinen Bildern. Love Maybe ist ein Podcast der Alexander Tutschek Stiftung, begleitend zur gleichnamigen Ausstellung. Die ist noch bis zum 17. Juli in der Black Box und dem Black Box First Floor in München, Parkstadt Schwabing, zu sehen. Die Alexander Tutschek Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die zeitgenössische Kunst und Wissenschaft fördert, mit Sitz in München. Gesprochen habe ich für diese Folge mit Jana Johanna Heckel. Die Interviews mit Gabby Laurent und Lisa Krall hat Jaya Mirani geführt. Alle 4 Folgen dieses Podcasts erscheinen wöchentlich überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion von Artbeats im Auftrag der Alexander Tutschek Stiftung.